Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, live von der Berlinale, mit Knut Elstermann.
Aus unserem wunderschönen Truck hier direkt am Potsdamer Platz werden wir berichten, 2 Stunden lang über diese denkwürdige, sehr besondere, hoffentlich einmalige Berlinale in dieser Form. Wir werden aber auch reden über das, was Sie im Kino sehen können. Ganz normal im Kino um die Ecke soll ja auch natürlich sein. Da soll man auch hingehen und sich Filme ansehen. Zum Beispiel Moonfall, das neue Werk von Herrn Emmerich, der natürlich wieder kein Maß kennt. Und darüber werden wir reden. Über vieles andere haben wunderbare Gäste bei uns. Zum Beispiel Emilio Sacraia ist ja unser Shootingstar der Berlinale. Also als deutscher Schauspieler dabei. Und er beginnt hier vielleicht möglicherweise seine Weltkarriere. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen.
Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis.
Das wird sich ändern. Wenn Sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn.
Damit ist alles gesagt, eigentlich über den Film Moonfall, die gesamte Geschichte in 15 Sekunden erzählt. Herzlich willkommen, Katja Nikodemus ist da von der Zeit. Hallo, hallo, liebe Katja.
Hallo, Knut.
Aber eben auch, wenn man bei der Zeit arbeitet, nicht abgeneigt im Popcorn-Kino, wenn es dann krachend ist und Spaß macht, unterhaltsam ist, bist du durchaus auch eine Freundin von dieser Art von Kino und das gehört selbstverständlich auch dazu. Roland Emmerich, der übrigens hier auch schon mal in der Jury war, bei der Berlinale, hat diesen Film inszeniert und vielleicht kannst du so astronomisch das nochmal etwas genauer erklären, was da gerade passiert mit dem romantischen Gestirn. Das ist ja der Mond.
Ja, Moment, ich muss noch auf meine Algorithmen blicken, die Berechnungen. Also Emmerich hat uns ja schon viele tolle Gründe für Katastrophen gegeben. Es gab den Klimawandel, es gab eine Invasion außerirdischer Raumschiffe, es gab sogar einmal ein bestimmtes Datum im Maya-Kalender, das dann einfach eintrat. Und ja, du hast es schon gesagt, diesmal ist der Mond das Problem und eigentlich auch die Tatsache, dass die NASA dieses Problem schon seit der Mondlandung vertuscht hat, denn der Mond ist eben nicht der friedliche Planet, auf den wir im Nachthimmel gucken, sondern er verlässt eine Umlaufbahn und das führt natürlich zu gigantischen Zerstörungen und ja, Roland Emmerich hat einen großen Spaß eigentlich daran, Erde und Mond sowie große Billardkugeln im All zu filmen. Die Erde ist dann die angesenkte Billardkugel, ja, und es finden dann eben die üblichen Ingredienzen auf der Erde statt. Meteoritenstürme, Fluten, weil ja die Gravitationskraft auch durcheinander geraten ist.
Also der Mond rast auf uns zu, wird immer größer, so ein schönes Bild, wenn auch bedrohlich. Es gibt dann auch eine Expedition, die losfliegt, die versucht im Innern des Mondes, wo es ja komische Dinge irgendwie auch gibt, das wird ja auch gesagt, nach einer rationalen Erklärung zu finden und vielleicht das Ruder auch noch rumzureißen, kann ja noch funktionieren, den Mond dann vielleicht wieder auf seine Bahn zu bringen. Das ist also auch dann von den Astronauten aus die große Mission, Katja. Und du hast ja schon gesagt, er spielt so wie mit Billardkugeln. Das ist ein schönes Bild, weil es passt auch generell auf seine Art von Kino. Also er spielt ja immer mit den Genre-Elementen, jongliert und kennt da, das kann man amüsant finden, ich finde es manchmal etwas monströs, absolut kein Maß.
Nee, er ist sozusagen größenwahnsinnig und zwar aus Entschluss. Und ja, er spielt wieder hier mit den bekannten Motiven, also er packt sozusagen wieder seinen Katastrophenfilm-Handwerkskasten aus. Es gibt zum Beispiel wieder die Figur des geschiedenen Vaters, der um den Respekt seiner Ex-Frau und seiner Kinder kämpft. Patrick Wilson spielt diesen Ex-Astronauten, eigentlich ein Loser ist, arbeitslos. Er muss im NASA-Shop vor kleinen Schulklassen seine Anekdoten erzählen. Er wird dann trotzdem auf diese Weltraummission geschickt, zusammen mit Halle Berry in der Rolle einer Expertin, Wissenschaftlerin und Astronautin, übrigens die erste schwarze Frau, der Emmerich eine große Rolle gibt. Wir erinnern uns, er hat ja auch mit Independence Day Will Smith zum Durchbruch verholfen.
Unerreicht übrigens dieser Film. Aber
und ja, ich meine, Will Smith war der erste schwarze Schauspieler, der in einem Blockbuster die Welt gerettet hat. Das hat er Emmerich zu verdanken, muss man einfach nochmal festhalten. Und es gibt auch wieder ja die Figur des Nerds, dem keiner glaubt oder erstmal keiner glaubt, der als Verschwörungstheoretiker abgetan wird. Den spielt John Bradley West, bekannt aus Game of Thrones. Und ja, das ist eigentlich wieder sehr schön, weil wenn dieser Nerd mit den beiden anderen ins All geschossen wird, dann sorgt er sozusagen für die Slapstick-Elemente. Er fuchtelt da mit seinem Handy rum, macht immer Selfies und das ist eigentlich so die ironische Brechung, die dieser Katastrophenfilm auch wirklich braucht.
Die er braucht und ich muss dir trotzdem sagen, ich folge dem ja auch ganz gern und sehe sowas auch gern, wenn es schön gemacht ist. Für mich war es eine Spur zu fett irgendwie. Also ich glaube dann auch nichts mehr. Also wenn diese Action-Szenen zum Beispiel so übertrieben sind, dass ich weiß, weder Menschen noch Maschine würden das überhaupt durchhalten. Es muss ja immer so ein Funken, finde ich, von Glaubwürdigkeit bei solchen Dingen geben, sonst ist die Spannung für mich raus. Oder wir wollen jetzt gar nicht über die Auflösung reden, die ist so kompliziert, es wird doch alles erklärt.
Ich glaube, ich habe es auch nicht wirklich verstanden, aber muss man auch nicht.
Ich glaube niemand. Also dir war es nicht so viel.
Na, es ist ja so, natürlich ist auch Roland Emmerich beim Katastrophenfilm in so einer Art Überbietungslogik auch gefangen. Was soll er denn noch machen? Alle Katastrophen haben auf der Erde schon stattgefunden. Jetzt geht eben die Katastrophe oder die Gefahr vom Weltall aus. Aber ich habe das Gefühl, dass er sich schon so augenzwinkert dabei zuschaut, wie er diese absurden Ideen zusammenfügt. Es gibt, finde ich, auch eine Selbstironie daran. Und eben, wie du schon sagtest, auch was Spielerisches, was Kindliches, auch eine titanische Hybris da drin. Und ich habe schon das Gefühl, dass er hier, ja, du hast schon recht, auf einer neuen Craziness zusteuert mit dem Mond zusammen. Aber dass es auch nicht anders geht. Was soll er denn machen?
Es ist das Mondsüchtige dann in ihm in diesem Falle. Siehst du den Film in seinem Gesamtwerk als ein gelungenes Werk an? Also ich bleibe dabei, für mich ist Independence Day ein fantastischer Klassiker. Ich erinnere mich auch, damals habe ich mit ihm gesprochen. Da sagte er, das habe ich gemacht, weil Aliens absolut keine Lobby haben. Die kannst du da knallen, die kannst du abschießen, kannst du machen, was du willst. Wird sich keiner drüber aufregen. Ich finde, dass der Film, gerade was Ironie übrigens auch betrifft und Spielspaß, leider von ihm selber auch nie wieder übertroffen wurde. Ich meine, dieser Klimawandelfilm, der war noch ganz okay, fand ich, aber der Witz und dieser
Charme. Da war das einzige Mal eine realistische Katastrophe, kann man sagen. Ich weiß schon, was du meinst. Andererseits habe ich doch das Gefühl, dass eben Roland Emmerich sozusagen als die schwäbische Abrissbirne in Hollywood da doch auf seinem Weg auch bleibt und dass er für dieses Popcorn-Kino auch steht. Und ich finde auch, dass wir dieses Popcorn-Kino brauchen. Und zwar nicht nur als Zeitredakteurin, sondern auch als Stimme des Kinos. Und für mich ist das trotzdem gelungen, ja, in einer nochmal, ja, nicht überbietbaren Craziness hier.
Katja, vielen Dank dir. Wie geht's dir auf dieser Berlinale überhaupt, die ja auch irgendwas von Craziness hat?
Ja, ich habe immer wieder das Gefühl, es ist ein bisschen seltsam und ich erinnere mich auch gerne an frühere Berlinalen, aber ich komme doch immer mehr rein und ich muss auch sagen, wenn die Filme gut sind, ich vergesse die Maske.
Ja, man vergisst sie und ich finde, die Leute bemühen sich auch wirklich sehr. Also die vielen, vielen jungen Menschen, die hier stehen, sind der Massen, die einen leiten, die einen ständig kontrollieren und das mit einer wirklich schönen Freundlichkeit machen. Auch die helfen einem, vielleicht diese verrückte Situation etwas zu vergessen. Katja, herzlichen Dank. Katja Nikodemus war das über Moonfall im Kino zu sehen und zwar nicht hier auf der Berlinale, im Kino ganz normal um die Ecke. Und jetzt ganz speziell für dich, die Queen Aretha Franklin, Rocksteady. Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. Jetzt gibt's wirklich einen gewaltigen Sprung. Wir waren gerade in der absoluten Fantasiewelt von Roland Emmerich, machen jetzt einen Sprung in die harte Realität, und zwar Mexikos. Da gibt's hier bei der Berlinale übrigens eine ganze Reihe von Filmen im Panorama, im Wettbewerb. Es sind Regisseurinnen, interessanterweise, die sich mit der Wirklichkeit in ihrem Land auseinandersetzen. Es ist harte Realität und es ist gleichzeitig oft sehr poetisch. Es sind ganz fantastische Bilder, es ist eine ganz eigene Vision, die da auch vermittelt wird, unabhängig von der Berlinale. Über die Filme hier auf der Berlinale werden wir irgendwann natürlich auch nochmal reden im Verlauf dieser Woche. Aber unabhängig von der Berlinale ist ein Film jetzt im Kino zu sehen aus Mexiko, der schon sehr erfolgreich gelaufen ist auf vielen Festivals. Sundance, San Sebastian. Zu diesem Film begrüße ich erstmal ganz herzlich Wolfgang Martin Hammdorf, unser Spezialist fürs Kino aus Lateinamerika. Grüß dich.
Ja, hallo, gut.
Du hast dir diesen Film auch angesehen. Ich habe ihn gesehen, war erschüttert, war bewegt, habe sowas auch noch nicht gesehen. Also ich fand das in dieser Eindringlichkeit, in dieser auch sehr dichten Erzählweise höchst ungewöhnlich. Was geschah mit Bus 670? Das ist der deutsche Titel dieses Films. Ein Debüt übrigens von Fernanda Valadez. Vielleicht kannst du erstmal wirklich diese Frage beantworten, denn das ist ja die zentrale Frage. Also was geschah? Ja,
das ist ein Fernbus, der eben vom Zentrum Mexikos bis an die Grenze fährt. Also ganz oben im Norden an die Grenze zu USA. Und das ist auch die letzte Spur von zwei minderjährigen Jugendlichen, die eben sich dahin aufgemacht haben, um ihr Glück zu suchen. Und hier endet ihre Geschichte, bis einer dann ermordet gefunden wird, wie alle anderen Fahrgäste auch. Und der Sohn von Magdalena, also der ihn begleitet hat, der fehlt. Es gibt auch da keine Reste, gar nichts. Und sie macht sich dann auf den Weg nach Norden, um dann selber zu forschen. Sie ist nicht reich, sie ist sehr arm eher und kommt dahin. Und die Behörden wollen sie eigentlich möglichst schnell wieder loswerden, weil sie natürlich diese ganzen Fälle möglichst niedrig halten wollen. Das ist ja auch für das Image des Landes schlecht. Und sie stößt auf so eine Mauer aus Angst und Schweigen. Und dann erhält sie einen entscheidenden Hinweis auf einen ganz alten Mann, der den Angriff auf den Bus überlebt haben soll und in einer absolut entlegenen Bergregion lebt.
Sie ist eine ganz einfache Frau und sie kann kaum lesen und schreiben, was es auch wieder schwierig macht, nicht im Umgang mit den Behörden, wenn die sagen, ja, lesen Sie das mal durch und schreiben Sie das. Eine ganz einfache, sehr starke Frau, die sich dann eben vortastet. Das ist eine Art Roadmovie, kann man sagen. Sie ist unterwegs, sie ist auf der Suche nach der Wahrheit.
Ja, fast auch wie eine Detektivgeschichte. Mhm. Also wir sehen dann eben diese Frau, die dann geduldig ansteht und das macht ja auch ihr Gesicht, diese Geduld, die sie immer hat in den Leichenschauhäusern. Sie merkt, wie sie abgewimmelt werden soll. Und sie kommt nun aus ganz, wie die meisten, aus ganz einfachen Verhältnissen, aber trifft dann eben auf eine Frau, die wirklich nur reich ist, eine Augenchirurgin, die auch ihren Sohn sucht. Also es betrifft wirklich alle sozialen Klassen.
Die Wirklichkeit, die da geschildert wird, dann vor allem auch im Norden von Mexiko, was ja eben eine ganz gefährliche Gegend ist, die ist erschütternd. Sie wird ja nicht direkt erzählt, die Brutalität und die Gewalt, aber man bekommt einen Eindruck von dieser harten sozialen und auch politischen Realität dort.
Ja, und das ist ja auch in den letzten 12 Jahren so extrem angestiegen, in diesem Krieg zwischen Drogenkartellen, Polizei, Korruption, Polizeiwillkür, Bandenkriminalität, und das gerät ja immer in die Schlagzeilen auch, diese grauenhaften Massenmorde an Frauen in Nordmexiko, die Morde an Journalisten, an Migranten, also es gibt eine ganz große Dunkelziffer von jungen Menschen, die einfach verschwunden sind auf dem Weg in die USA und die nie wieder gefunden werden oder auch von Banden verschleppt und zwangsrekrutiert werden. Und davon erzählt der Film.
Das erzählen übrigens auch die Filme, die wir hier auf der Berlinale sehen. Das ist wirklich das zentrale Thema aller Filme, die hier vorkommen. Und das merkt man natürlich auch, das beschäftigt die Menschen dort sehr. Hier in diesem Falle ist es eben ganz reduziert auf diese Frau. Also das ist ihr Gesicht, das ist ihre Geschichte. Und wir sehen ja im Grunde auch nur das, was sie sieht und verstehen auch nur das, was sie sieht und was sie versteht.
Ja, und sie ist auch eine sehr große Schauspielerin. Ja. Mercedes Hernandez ist im Film, Theater bekannt. Und das Spannende, was jetzt die Regisseurin gemacht hat, auch sie vermischt das mit Laien. Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine ganz große Authentizität, fast was Dokumentarisches. Der den Großvater spielt, den einzigen Überlebenden. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Figur. Also auch Laie. Und man sieht diese Frau eben in diese Landschaft reingehen, die immer einsamer wird. Die Häuser sind verlassen. Man sieht aber nicht verlassen freiwillig, sondern da ist eben auch Gewalt geschehen. Und sie trifft auf einen jungen Mann, der aus den USA abgeschoben worden ist und hier seine Mutter sucht und eben auch nur Zerstörung und Tod findet. Aber man sieht es nicht. Mhm. Man sieht plötzlich die Schafe, die tot im Stall liegen. Also sehr sehr subtil.
Mit Metaphern arbeitet sie. Es steht etwas für was anderes. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Deshalb gibt es auch keine direkte Darstellung von Gewalt. Aber sie ist ständig präsent in diesem Film. Das Bedrohliche auch in diesen menschenentleerten Landschaften ist immer da und immer spürbar.
Ja, und es ist sehr zurückgenommen. Ich finde, das ist auch so, was diese neuen mexikanischen Filme auszeichnen. Das sind ja auch Frauen, die hier auf der Berlinale ihre Filme zeigen. Und dieser Umgang mit der Gewalt ist einfach ganz anders. Eine ganz großartige Szene ist ja dieser, wenn der alte Mann dann erzählt und man sieht es quasi in Unschärfen, im flackernden Feuerlicht, diese ganze unglaubliche gewalttätige Szene, aber dann auch sehr zurückgenommen.
Und das alles erzählt in einer indigenen Sprache, also die sie ja, glaube ich, auch nicht ganz versteht. Also das finde ich so faszinierend. Und das bleibt so stehen. Das bleibt in dieser Sprache, es wird nicht übersetzt. Und trotzdem hat man irgendwann das Gefühl, man versteht's.
Ja, und das ist auch finde ich, diese Haltung zur Gewalt, dass man, wie ich auch sagte, ist was ganz Unheimliches, ist unbekannt. Und das ist ja jetzt diese Desaparecidos, die Verschwundenen, ist natürlich ein ganz altes Motiv im lateinamerikanischen Film. Nur, wenn man jetzt denkt an die Diktaturen in Chile und Argentinien, da war die Sache ja klar, das waren politische Filme, da war ganz klar, woher die Gewalt kommt, was man tun muss, dass sie endet. Und das alles, und das ist ja heute längst nicht mehr so in dieser Form.
Der mexikanische Spielfilm Was geschah mit Bus 670, ein Roadmovie, also um Gewalt und Immigration, läuft jetzt in den Kinos. Ein aufsehenerregendes Debüt aus Mexiko, für uns gesehen von Wolfgang Martin Hammdorf, der sich natürlich auch alle lateinamerikanischen, spanischen Filme hier auf der Berlinale ansieht. Ich danke dir sehr. Shootingstar der Berlinale zu sein, ist wirklich ein roter Teppich und eine Startrampe für eine internationale Karriere. Daniel Brühl war es einst, Louis Hofmann übrigens auch, also durch jetzt Dark natürlich ein internationaler Star und auch bei der Berlinale in diesem Jahr vertreten. Daniel Craig, nicht zu vergessen, früher kann man überhaupt nicht mehr greifen. Also die Bürde ist groß, aber auch die Hoffnung und die Zukunft, die leuchtet förmlich jetzt auch für den jungen Mann, der bei mir ist und der im Shootingstar der Berlinale ist für Deutschland, in dieser internationalen Gruppe, Emilio Zakaria. Herzlich willkommen erstmal.
Merci, vielen Dank, hallo.
Schön, dass du da bist. Leute kenne ich bestens. Gut, wenn man so früh anfängt zu spielen. Wie alt warst du? 9 oder so, ne?
8, 9.
Bibi und Tina. Du hast auch viel Kinderfilme natürlich gemacht. Du bist mit den Leuten sozusagen, mit deinen Fans, auch so groß geworden, glaube ich. Deshalb haben, denke ich mir, viele Leute auch so eine persönliche Bindung zu dir. Spürst du das manchmal?
Wahrscheinlich. Ich meine, es fing alles sehr jung an und irgendwie ist es dann immer ernster geworden. Man hat gemerkt, okay, es ist nicht nur ein Kindheitstraum. Man will jetzt wirklich das Ganze mal ernst nehmen und wirklich machen. Und einerseits ein riesen Türöffner, andererseits auch ein Riesengewicht am Bein. Man muss irgendwie diese jugendlichen Rollen loswerden und sich aus diesem Kostüm irgendwie wieder befreien und sagen, hey, gerade in Deutschland, wir arbeiten ja gerne mit Schubladen, die benutzen wir ganz gerne. Und umso stolzer bin ich tatsächlich, hier jetzt zu sein und irgendwie Shootings da zu sein.
Ich finde auch, so wirklich eine schöne Sache und eine schöne Tradition. Tribes of Europa wollen wir nicht vergessen, Four Blocks, das sind jetzt auch Serien, die total wichtig sind und mit denen du ja auch schon ein anderes Rollenbild natürlich mit ausgeprägt hast. Du hast ja gerade gesprochen von Klischees, da gibt's natürlich auch ganz schnell das Klischee, migrantische Rollen zum Beispiel, du hast marokkanische Wurzeln und serbische.
Genau.
Dass man immer dann auch gleich besetzt wird, dass man sagt, ah, der hat ein bisschen dunklere Haut und so, der bringt das super, der muss den Dealer spielen. Wie war es da bei dir, oder hast du dieses Problem zum Glück so nicht gehabt? Also immer das Gleiche bekommt.
Es gab hier und dort Kleinigkeiten. Also irgendwie eine Rolle hieß Simon und dann wurde man besetzt und dann wird sie halt doch nochmal Samir genannt. Oder solche Sachen sind schon passiert. Aber ich finde, gerade was die Diversität angeht, haben wir uns irgendwie extrem entwickelt. Vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, ist sehr viel passiert. Vielleicht wünscht man sich dann noch mehr, aber ich finde, für die kurze Zeit ist irgendwie wahnsinnig viel passiert. Und das öffnet die Türen einfach wahnsinnig. Durch das ganze Streaming haben wir irgendwie die Möglichkeit, in Filmkulturen von der ganzen Welt reinzuschauen und auch von heute auf morgen irgendwie über 150 Millionen Menschen zu erreichen. Mhm. Und das ist einfach ist ein Riesengeschenk.
Wahnsinn. Mir hat neulich ein Regisseur aus Bolivien erzählt, oh, Dark finde ich ganz toll und ich kenne die Schauspieler alle und so. Also es ist wirklich, wie du sagst, weltumspannend, was da gerade passiert. Wie kam es bei dir eigentlich, dass du angefangen hast? Du kommst jetzt nicht aus einer unbedingt musischen Familie. Deine Mutter war alleinerziehend, hatte auch eine schwere Zeit. Das hast du ja oft erzählt. Das ist also auch durchaus prekäre Situation war und dann machst du so eine Karriere. Wie war das?
Ich wollte es schon immer machen. Seit ich klein war, habe ich Filme geguckt, die haben mich fasziniert. Und ich habe gesagt, ich will Teil dieser Branche sein. Ich möchte auch Leute irgendwie faszinieren und in Bann ziehen. Und meine Mutter hat mich unterstützt. Sie hat mich in eine Agentur gebracht und es kamen so die ersten Projekte und es wurde halt wirklich immer ernster. Und es war wirklich, ich kann es nicht beschreiben, viele Leute fragen, aber ich weiß nicht, wo es herkam. Ich wollte es einfach schon immer machen und ich hatte das große Glück, es auch immer machen zu dürfen. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich mache gerne Sachen, die ich gut kann. Und dann dachte ich, ja gut, dann machen wir es doch jetzt einfach.
Und deine Mutter hat ja auch noch andere Kinder, ne? Also ist alleinerziehend gewesen. Und was ich auch so schön finde, sie hat dir dieses Geschenk mitgegeben der Sprache. Denn das ist ja auch schwierig, dann zu sagen, okay, du lernst jetzt Arabisch oder Marokkanisch, kann man schon sagen, glaube ich. Dann. Das war wahrscheinlich einfach, dann immer wieder diese beiden Sprachen dir auch beizubringen. Man wird ja manchmal bequem und sagt, also, ich lasse es lieber.
Von klein auf ist es halt irgendwie so gewesen. Ich war viel in Marokko, die gesamte Familie ist noch da in Marokko. Das heißt, die Sprache zu lernen war einfach. Zum Glück kann ich mich an den Lernprozess nicht erinnern. Ich kann sie einfach und das ist
super. Was für ein Geschenk. Für
das Beste, was man machen kann.
Absolut, finde ich auch. Es gibt bei dir natürlich auch dieses sehr starke körperliche Element. Das ist ganz klar, weil du auch ein Sportler bist, auch sehr intensiv das betrieben hast. Inwieweit nimmst du das auch mit rein in deine Rollen? Also wenn man spielt, das kann man ja vom Kopf her sozusagen nehmen. Man kann auch sagen, nee, ich nehme den ganzen Körper mit hinein und erobere mit die Figuren.
Ich glaube extrem. Schauspielerei ist ein physischer Beruf. Und auch wenn man es vielleicht nicht so sieht, also die Ausdauer, die ganzen Drehtage, die wir haben, teilweise 16-Stunden-Drehtage, wo man irgendwie, man sieht am Ende einen Film und denkt, oh, das sieht alles so toll aus und die hatten bestimmt ganz viel Spaß. Nein, es ist einfach wirklich harte, harte Arbeit für einen sehr langen Zeitraum. Man ist nicht zu Hause. Und da hat für mich Sport einfach in allem geholfen. Sei es die Disziplin, sei es der Fokus, sei es auch Ausdauer an sich grundsätzlich, aber auch für alle physischen Rollen. Also bei Bibi und Tina hat es mir damals extrem geholfen mit dem Reitunterricht, weil ich einfach da schon eine gewisse andere Verbindung zu meinem Körper hatte durch den Sport. Also bis jetzt hat es nur geholfen und waren immer wieder Sachen, die ich benutzen konnte.
Auch. Aber was für ein Traum auch schon in jungen Jahren dann auch noch Reitunterricht zu bekommen und zu reiten und bei solchen Filmen mitzumachen, die ja Klassiker sind inzwischen. Wir reden auch gleich weiter über das Shootingstar-Dasein bei der Berlinade mit Emilio Zakaria. Emilio Zakaria ist bei uns Shootingstar dieser Berlinade. Es ist eine richtige Organisation, also das ist eine Veranstaltungsreihe, wenn man so will. Du hast ja auch noch einen viel längeren Namen. Vielleicht sagst du ihn einmal, weil ich weiß, du hast ihn verkürzt für Leute wie mich, für Moderatoren, Moderatorinnen, die sich da immer so quälen.
Genau. Emilio Zakaria Mutawakil.
Ja, auch nicht schlecht, finde ich. Also Zakaria ist eigentlich dein zweiter Vorname.
Mein zweiter Vorname, genau.
Aber ich bin dir, wie gesagt, sehr dankbar, dass du diese Variante gewählt hast für dich. Wie läuft das überhaupt ab so? Also du hast ja dann deine Kollegen, Kolleginnen, die anderen aus der ganzen Welt. Wie ist das so, wenn ihr zusammen so durch die Gegend zieht?
Ich habe tatsächlich mich in meinem Privatleben immer mehr von der Branche an sich distanziert. Mhm. Das klingt jetzt total doof, aber wenn man irgendwie von morgens bis abends Filme macht und im Jahr zwei Filme dreht, dann will man im Privatleben auch wirklich gerne mal mit normalen Leuten zu tun haben. Ich sage jetzt bewusst normal, weil die Filmbranche ist einfach nicht ganz normal und wir leben in einer kleinen Blase und ich glaube, das tut jeder und deshalb, es ist immer wieder schön, alle zu treffen und gerade jetzt wegen Covid war natürlich einfach eine große Pause bei uns allen, dass wir uns gesehen haben. Und es ist total schön, weil man sich jetzt trifft und wirklich mal über die Sachen spricht, die interessant sind. Mhm. Und hey, was hast du gemacht? Und hey, und was geht gerade bei dir ab? Anstatt, dass man immer jeden Tag mit allen ist und eh weiß, was los ist.
Und in dieser Gruppe von Shooting Stars, gibt es da jemanden, den du vielleicht besonders magst? Das sind ja auch andere interessante Leute.
Ach, die sind alle ganz toll, ja? Tatsächlich. Also es ist total spannend. Es sind einfach andere Länder, andere Kulturen. Mhm. Man unterhält sich über Film und jedes Land hat irgendwie seine eigenen Probleme beim Film machen, sei es irgendwie, oh, unser Land unterstützt Kultur überhaupt gar nicht und sagt, wir fördern nicht Filme und unser Land ist voll hinterher. Also es ist wirklich spannend. Es ist wirklich spannend.
Mhm. Meinst du auch, das könnte so ein Sprungbrett sein, wie bei den Namen vorhin gesagt? Warum sollst du nicht in ein paar Jahren mal dann eine neue Bond sein? Aber zumindest international zu arbeiten, wäre das so eine Option?
Definitiv. Ist ja quasi schon passiert. Also ich meine, heutzutage ist für mich alles international. Gerade durch dieses Internet, durch Social Media, durch Streaming. Man kann überall zu jeder Zeit stattfinden. Und aber jetzt mal so ganz platt ausgesprochen, Hollywood ruft gerne an. Ja, ich komme vorbei. Mhm. Aber es ist schon lange nicht mehr dieses typische, ich will ein Superstar werden und dann dann habe ich mein Ziel erreicht, sondern vielmehr einfach das machen, was mir Spaß macht. Filme drehen, Musik machen.
Ja, Musik,
das ist das,
klar,
was ich machen möchte. Und zwar,
gibt's denn da aber trotzdem jetzt, ob es jetzt in Hollywood ist oder in Paris, so Träume, wo du sagst, das wäre so eine Richtung, die würde ich gerne nochmal gehen. Du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht. Wie gesagt, wenn man mit neuen anfängt, da hat man eine lange, lange Latte von Filmen. Aber gibt's da so Rollenbilder oder Genres, die ja
lieben? Ein Superheld, oder?
Ja.
Na klar. Superheld will, glaube ich, jeder mal spielen.
Ja.
Das wäre es definitiv. Ansonsten bin ich jemand, der gerne physische, extreme Sachen macht. Ich komme gerade aus dem Dreh mit Fatih Akin und wir haben das Leben von Khatar verfilmt und da musste ich 15 Kilo zunehmen und mir eine Glatze schneiden und man erkennt mich in diesem Film einfach wirklich nicht wieder als privaten Emilio. Und das ist das, was ich total spannend finde, zu sagen, okay, veränder dich für deine Rolle wirklich optisch und auch wie du redest, wie du dich bewegst.
Fatih Akin, also ein ganz wichtiges Stichwort noch, weil der Film wird ja dann irgendwann noch kommen, im Verlauf des Jahres wahrscheinlich
schon. Der wird irgendwann kommen.
Kannst du uns dazu noch was sagen?
Ich kann nicht sagen, wann es kommt.
Aber was das für ein Film ist, was du da machst?
Es gibt einen Rapper in Deutschland, Khatar, der eine kleine Historie hat. Er hat ja mal einen Goldraub gemacht 2008, 2009. Und im Großen und Ganzen geht es so ein bisschen um ihn, sein Leben und was da damals genau passiert ist. Und mehr darf ich nicht verraten, weil ich habe wirklich Angst, dass gleich mein Handy klingelt. Und ich.
Ja, Fatih hört uns vielleicht. Das kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite, er hat, finde ich, einen sehr, sehr guten Blick für Musik und ein gutes Gehör für Musik, wenn er mit Musik arbeitet. Ist das auch eine Möglichkeit, deine musikalische Seite mit auszuleben in diesem Film?
Extrem, extrem. Wir hatten Situationen, wo einfach, glaube ich, es wäre Selbstmord gewesen, wenn in dem Moment irgendwie nicht die Musik Qualität da gewesen wäre, weil einfach spontan Sachen gemacht werden mussten in Richtung Rap oder in Richtung irgendwie was Musikalisches am Klavier spielen und da hat das extrem geholfen.
Du warst auch in dem Bushido-Film.
Ja,
na, stimmt. Erinnere ich mich dran. Der war nämlich gut.
Sehr lange her.
Ja, aber überraschend gut fand ich den. Ja. Hätte ich damals gar nicht so erwartet. Über so eine Ikone. Dann wünsche ich dir natürlich eine tolle Berlinale. Merci. Habt ihr noch so ein paar Termine jetzt oder seid ihr eigentlich
aber
durch?
Aber ordentlich.
Ja, geht
also, aber so richtig.
Ja?
Von morgens bis abends. Es geht wirklich drunter und drüber. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hin muss. Mal gucken.
Gleich Gott sei Dank ist ja die Claudia da. Deine Managerin, die passt ja auf dich auf, nehmen dich mit. Das ist auch wieder schön, ein Shootingstar, überhaupt als Star. Man hat Leute, die einem sowas alles abnehmen. Man läuft einfach hinterher.
Ich würde sonst nicht hinterherkommen tatsächlich. Einfach hinterherlaufen, machen und dann weiter.
Emilio, alles Gute dir. Merci, freue mich auf den Film. Dank. Dann reden wir bestimmt nochmal.
Ja, bestimmt.
Unser Shootingstar. Mach's gut.
Ciao.
Radio 1, 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Live von der Berlinale. Mit Knut Elstermann.
Und wir sind immer noch in unserem schönen Truck hier, also am Potsdamer Platz, und haben gerade in dieser Stunde uns überlegt, wir erzählen ihm mal drei Geschichten anhand von drei herausragenden Dokumentarfilmen, die hier auf der Berlinale laufen und die ganz sicherlich dann auch mal irgendwann ins Kino kommen, weil sie da auch hingehören. Unbedingt drei Geschichten, die unglaublich sind, die bewegend sind, die auch zeigen, was dokumentarisches Erzählen im Kino überhaupt bedeuten kann, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Lassen Sie sich überraschen, ich sage mal schon so, beim ersten Film geht's um Sex, damit Sie alle dranbleiben und wissen, ist richtig, wirklich zur Sache. Wir werden gleich sehr direkt darüber reden, was Sex in der Darstellung ausmacht, aber auch in der Fantasie und vielleicht auch in der Wirklichkeit. Herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr Mittag. Sie ist die bekannteste Regisseurin Österreichs, gern gesehener Gast auf der Berlinale, hat hier auch schon einen Preis bekommen, den Glashütte-Preis damals. Sie hat eine Oscar-Nominierung für ihren wirklich wichtigen Film Wild Times Waltz. Sie war aber auch schon mit einem Spielfilm bei uns, halb Spielfilm, halb dokumentarisch, Die Geträumten. Freue mich sehr, dass sie jetzt bei uns ist mit ihrem Film In den Encounters, also Wettbewerb, Parallelwettbewerb für das Besondere, das auch schräge Erzählen. Freue mich sehr, dass sie da ist. Ruth Beckermann, erstmal herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo Knut.
Wir reden über Mutzenbacher. Das ist der Film, mit dem du hierher gekommen bist, der mich erstmal total umgehauen hat. Mich auch verblüfft hat, muss ich sagen. Ich kenne natürlich viele Filme von dir, haben oft einen sehr politischen Zugriff, ganz klar. Du bist auch so eine Regisseurin. Hier nimmst du dir den vielleicht berühmtesten pornografischen Roman her, ein Klassiker, anonym erschienen, ein Werk des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Wann ist es? 1906.
1906, also das Beginn des 20. Jahrhunderts. Einen pornografischen Roman. Was hat dich erstmal daran überhaupt interessiert, über ein solches Stück Literatur dann etwas zu machen, was ich schon nennen würde, eine Versuchsanordnung?
Ja, Versuchsanordnung ist perfekt. Also ich habe immer gesagt, das ist ein Feldversuch, aber das ist ungefähr dasselbe. Ja, ich mag ja solche Konzepte. Die Geträumten, die du erwähnt hast, sind ja auch ein Kammerspiel. An einem Ort, natürlich ein ganz anderes Thema, ganz andere Texte. Ja, wie gesagt, es geht wirklich um ein Werk der Weltliteratur, wie Oswald Wiener es genannt hat, also den berühmtesten pornografischen Roman, jedenfalls in deutscher Sprache. Die Memoiren der Josephine Mutzenbacher, Erinnerungen einer Wiener Dirne. Ein Buch, das vollkommen schräg ist, vollkommen subversiv ist, also wirkliche Pornografie ist, aber gleichzeitig ein soziologischer Roman oder Bericht über das Wien in einer Zeit, als Wien zur Großstadt wurde und die Leute auf beengtem Raum eng zusammengelebt haben. Stefan Zweig schreibt darüber, also es ist die Kehrseite des schönen Fernsehjäkel-Wien sozusagen. Und dieses Buch war für viele Generationen, auch für meine, natürlich ein Buch, das man gesucht hat. Also man hat ja nach allem gesucht, was einem Informationen vermitteln konnte über das heißeste Thema. Und dieses Buch fand man halt irgendwo und hat einander vorgelesen, hat es allein gelesen, hat rumgereicht und so weiter. Also es ist ein Teil der Kulturgeschichte, aber auch meiner Geschichte.
Bis 68 verboten übrigens offiziell, also man musste es, darum sagst du, eben auch suchen. Jetzt nimmst du ja nicht eine Verfilmung her, das wäre dann ein pornografischer Film, sondern du hast eben diese tolle Idee gehabt, Männer von 16 bis 90 zu casten, aufzurufen.
99
sogar. Also aufzurufen, kommt zu mir und wir lesen dann aus diesem Buch und sprechen darüber. Also du projizierst ja so das Buch gewissermaßen jetzt auch in die Seelen dieser Männer hinein. Was ist das für ein experimenteller Ansatz? Ist es ja eigentlich.
Ja, also nach langen Recherchen, wo wir mit vielen Leuten gesprochen haben, von Prostituierten bis zu Germanisten, das mag ich immer sehr, weißt du, so in die Breite gehen und dann fokussieren auf ein Konzept. Hab ich mir gedacht, es ist eine Männerfantasie, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Man meint jetzt, es war nicht Felix Salten, der Autor von Bambi.
Ah, ja.
Ich möchte Männer von heute verschiedensten Alters mit diesem Text konfrontieren. Und da es eben ein Feldversuch sein sollte, haben wir einen Castingaufruf gemacht über die Austrian Presseagentur und Männer zwischen 16 und 99 gesucht, und es haben sich ca. 150 Männer gemeldet. Das war die ganze Geschichte. Und dann ging's los.
Die sitzen auf diesem Sofa, lesen also einzelne Stellen aus diesem Buch vor, sehr pornografische Stellen. Und du kommst, und das ist jetzt wirklich das Spannende an diesem Film, mit ihnen ja ins Gespräch darüber. Und das ist natürlich total unterschiedlich. Ich könnte jetzt auch nicht zum Beispiel auf den Punkt bringen, was ist so jetzt der rote Faden? Weil natürlich jeder Mann eine völlig andere Beziehung zu diesem Text hat. Und manche finden es auch total toll und haben damit gar keine Probleme. Es gibt Leute, was ich sehr sympathisch finde, die empfinden wirklich eine Abscheu plötzlich, weil nämlich etwas klar wird, was vielleicht früher gar nicht so sensibel empfunden wurde. Es geht hier um veritablen Kindesmissbrauch. Was da beschrieben wird, ist Missbrauch, ist Inzest, in der Familie eigentlich eine sexuelle Gewalt. War das auch ein Ziel von dir, das vielleicht so rauszuarbeiten? Weil es kommt ja von den Männern, diese Reaktion, wenn sie es dann erfassen und auch so reflektieren?
Mich hat interessiert, wie die Männer darauf reagieren. Manche lesen das ohne Probleme und mögen es sehr. Manche kannten es überhaupt nicht und sind entsetzt. Manche reden eigentlich über sich selbst nachher, gar nicht über den Text. Das war ja auch sehr spannend.
Ja.
Also ich habe, für mich war es interessant, dass ich nicht im Bild bin. Ich bin die weibliche Stimme, sozusagen das Orchant, was ja immer die Fantasie auch anregt. Nicht? Und man sieht also nur, die sieht und hört nur die Männer und hört mich aber auch. Ja.
Und wie würdest du deine Haltung jetzt beschreiben? Siehst du dich als eine Art Therapeutin? Bist du einfach die Fragende, die also auch das Gespräch dann anschiebt? Bist du auch neugierig natürlich? Du schaust da wirklich tief hinein. Die Männer lassen durchaus sich in ihre Seelen schauen, in ihre Fantasien, auch in ihre Obsession.
Na, das war das total Spannende und deswegen wollte ich gar nicht wissen, wer kommt.
Ah ja.
Es gab so eine Warteraumgeschichte mit Buffet und so und dort waren die Männer und ich war schon gegenüber der Couch sitzend und habe gesagt, schick 2 rein, schick 3 rein, schick 4 rein. Ich wollte sie nicht selbst zusammenstellen, weil meistens sitzen ja 2 auf der Couch, was gut war, weil die dann auch miteinander geredet haben. Aber ich wollte sie gar nicht vorher sehen, ich wollte nicht mit ihnen reden, sondern wirklich spontan reagieren. Ja? Das ist eine Riesenherausforderung, nach so einem Drehtag bist du erledigt, aber du wirst nachvollziehen können, dass das auch unglaublich reizvoll ist. Ja. Du schaust ihm in die Augen und musst sofort irgendeine Kommunikation finden.
Ja, ich finde auch, vor allem die Männer müssen sich ja im doppelten Sinne aufmachen. Sie müssen sich zu diesem Text verhalten, aber dann eben auch zu dir als Frau. Du fragst natürlich auch als Frau und willst wissen, ich habe jetzt schon gesagt, man kann keinen roten Faden finden. Trotzdem würde mich zum Schluss interessieren, deine Grunderfahrung damit. Denn du hast es ja gemacht, vielleicht um etwas herauszufinden. Du hast ja als Regisseurin, als Dokumentarfilmregisseurin eine Neugierde. Was ist es gewesen?
Meine Neugierde war, also viele Leute sagen, Männer reden nicht über sich. Frauen reden dauernd über sich, reden über Männer, reden über Sex und über alles und Männer reden. Und ich wollte wissen, ob das stimmt. Und bin draufgekommen, es stimmt nicht. Männer reden auch gern über sich und über Sex. Und was mich so besonders gefreut hat, ist, wie entspannt und wie freundlich und friedlich diese Männer zueinander waren. Auch wir hatten ja mal auch 100 Männer bei diesen Sprechchören. Die ganze Atmosphäre war so das Gegenteil von toxisch.
Und das macht den besonderen Reiz, glaube ich, aus dieses Films, der auch so ein Gesprächsangebot ist dann. Also danach kann ich mir gut vorstellen, kommt man nochmal gut ins Gespräch, auch über Fantasien, über Grenzen von Fantasien und über das, was in der Wirklichkeit dann noch auslebbar ist. All das ansässlich eines sehr, sehr berühmten Romans, nämlich Mutzenbacher, den man so in dieser Interpretationsform noch nie gehört und gesehen hat, von Ruth Beckermann, in den Encounters, also im Wettbewerb zu sehen. Am Montag um 15 Uhr ist eine Vorführung im Kubix und am Donnerstag dann, ist ja dann schon der Publikumstag, um 11 Uhr im Cinemax, der neue Film von Ruth Beckermann, bei der ich mich sehr herzlich bedanke für dieses sehr anregende Gespräch. Dankeschön, alles Gute dir.
Danke, Knut.
Und ich hatte Ihnen bewegende, aufregende Geschichten versprochen in dieser Stunde. Die nächste kommt gleich, ist einer der wirklich schönsten Dokumentarfilme dieser Berlinale. Er hat auch gute Chancen, finde ich, auf mehrere Preise. Panorama Publikumspreis wäre möglich, aber auch natürlich der Teddy für den besten Dokumentarfilm, also der schwul-lesbische Filmpreis. Nelly und Nadine ist ein Film aus Schweden, ein Film von Magnus Gerten, dich erstmal ganz herzlich begrüße. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo, herzlich willkommen. Und die Heldin des Films, die Protagonistin, diejenige, die uns durch diese ganze Geschichte führt, durch die wir diese Geschichte, diese wahre Geschichte überhaupt erst verstehen, ist auch bei uns, freuen wir uns sehr. Sie ist Italienerin, Sylvie Bianchi. Willkommen, hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Und wir müssten vielleicht ganz kurz erstmal versuchen, wirklich zu erklären, was der Prozess dieses Films ist. Denn es ist ganz buchstäblich, es ist wie ein Roman. It's like a novel, the beginning. You have a box that was closed all over the years. And you, so we opened this box to understand what happened in my family. Also es ist fast ein Roman. Wann kam denn dieser Augenblick und was war diese Box? Warum war die so wichtig? Wir sollten es den Leuten erklären. Maybe you can explain to the people why this box is so important for your family story and for the movie as well. Oh. Please, Sylvie.
The box is very important because it was not only one box. It was lot of suitcases, lot of boxes, lot of trunks coming from Venezuela, from very different places. And they were all there since my mother died 20 years ago in the attic of my house. I had no idea what was in there. I never went through until 4 years ago. But I knew there was a diary of my grandmother. Now the boxes were silent there up in the attic. And one day I went up, opened the boxes, and the silence was broken. They became very talkative.
Wonderful. Also diese Box war nicht nur eine Box, es waren wirklich mehrere Sachen, es waren auch Taschen, es war eben das Erbe da, eben der Großmutter und es war ganz buchstäblich oben im Dachboden. Sie waren schweigend, diese Dinge haben geschwiegen und irgendwann hat sie es geöffnet und hat eben erfahren über ihre Mutter, vor allem über ihre Großmutter, das ist ja Nelly, ne? Nelly ist die Großmutter von ihr, was dort war und plötzlich fing die an zu reden und das war der Beginn dann auch für den Regisseur. So it was the beginning for you as well and maybe, of course we want to reveal everything because it's also a thrilling story by the way, so it's like a crime story sometimes you try to find out, but maybe you can tell us something about the core of this amazing love story. That's, for me, it's a great love story.
Mm. Absolutely. I mean, it's a gift to be able to do a love story. When you do documentaries, you usually end up doing horror stories, poor people, tough things. There are a lot of horrors as well in this film, but the big thing is the love story, a love story that has been in the shadows for so many years. Mm. And if it wasn't for that we met when I had a film screening in Paris in November 2016, I was contacted by this farmer couple and said, we have a story that might interest you. Mm-hmm. So we drank some wine and I already made some film that was based on the same archive material that I'm using with survivors coming to Sweden. So I was not sure if I was going to do a film, and Sylvie was not sure if she was going to go into that process.
But now she's an amazing hero, great protagonist for your movie, I think. Also er sagt, es ist wirklich eine Liebesgeschichte, da gibt ihr mir völlig recht. Und es ist so selten als Dokumentarist, dass man eine Liebesgeschichte erzählen kann. Meistens endet es irgendwie in schrecklichem Horror. Ist es ja auch, natürlich gibt es hier schreckliche Dinge, aber vor allem ist es eine starke, eine besondere Liebesgeschichte. Und er ist so glücklich darüber, dass es diese Begegnung gab 2016. Er hat schon mal einen Film gemacht zum ähnlichen Thema in Paris. Da wurde er angesprochen von diesem Pharmapaar, von diesen Bauern, die gesagt haben, wir haben eine tolle Geschichte. Und diese Geschichte erzählt ihr eben in diesem Film, die Geschichte zweier mutiger Frauen, zweier sehr starker Frauen, die wieder Widerstandskämpferin waren, das wollen wir nicht vergessen, in der Resistance waren, im KZ waren, in Ravensbrück, getrennt wurden, die immer ihre Liebe gelebt haben. Und Silvia, es fällt mir so schwer, mir vorzustellen, dass das kein Thema in der Familie war. Die waren ja dann zusammen, sie haben überlebt. Aber es war nie klar, oder es wurde nie darüber gesprochen, dass sie ein Liebespaar waren. And it's for me still quite difficult to understand that it was not really a topic in the family. They were together, most people, most women, but that they were really a couple. This is a love story. It was not a topic in the family?
No, it was not a topic. It was a bit hidden, of course. My mother knew everything. So, but my mother never told us, my sister and I, about the real relationship between these two women. Of course, and when you were a kid, you don't really realize what's going on. I mean, they lived together, they met in Ravensbrück, which was, for us, a big link that could be, they lived together, a lot of ordeal of the war, and it was so... I don't know.
Es war wirklich kein Thema in der Familie. Das heißt, ihre Mutter wusste alles, aber man hat darüber eben nicht gesprochen. Es war kein Thema. Sie wussten eben, diese beiden Frauen haben sich in Ravensbrück getroffen. Sie wussten, dass sie zusammen waren. Es gab viele schlimme Dinge, die zu erzählen waren, auch die im Krieg passiert sind. Aber dass es eine Liebesgeschichte ist, das ist eben nicht klar geworden. Und ich wüsste gern auch von Ihnen, wie war das jetzt für Sie? Was hat Sie besonders fasziniert an diesen beiden Frauen, die Sie uns ja sehr nahe bringen? Wir erfahren durch Ihren Film so viel über Sie. Sie sind uns sehr vertraut jetzt. Aber was hat Sie am meisten fasziniert? What's the most fascinating fact at these women for you to make a movie about them?
I mean, it was fascinating on so many levels. But one thing that was very important to me was that we had this material, this documentation, and we had this diary that Nelly wrote, which means that we can listen to her words. She's talking about the relationship. It's not like a classical narrator telling the audience about the love story. We are telling the love story from the inside, and that's the unique thing, and that makes it grow to me. I mean, that was the mind-blowing thing that I and the gift, and the story that they just left in my lap. Mm-hmm. And you know, sometimes you wonder, okay, here I am, a male older director doing a film about the lesbian love couple, but I received the story from them. I've been working with a material like this for many years, so I had to do it.
Yeah.
The world had to hear about this love story.
Also er sagte, es war wirklich so viele Dinge haben ihn fasziniert an diesen Frauen. Es gibt so, so viel, aber vor allem ist es natürlich diese Tatsache, dass er das dokumentarische Material hat. Das sieht man am Anfang. Das sind eben Frauen aus den Lagern, die nach Schweden kommen. Das ist erstaunlich. Da kann er fast zu jeder Frau was sagen, auch zu diesen beiden. Und dann gibt's das Tagebuch von Nelly. Und das ist das Schöne, dass man aus der Sicht von Nelly das erzählen kann. Sie selbst erzählt uns ja quasi ihre Geschichte. Das ist ein Geschenk für den Regisseur, aber natürlich auch für ihn, dass er mit Sylvie arbeiten konnte, dass er das als männlicher Regisseur hat, das ja auch gefragt, kann ich sowas überhaupt erzählen, so eine lesbische Liebesgeschichte, aber er kann es deshalb, weil er eben diese Geschenke der Zeugnisse hat, der ursprünglichen Menschen, die das alles erlebt haben. Und ich wüsste gern noch von dir, Sylvie, was hat es jetzt auch vielleicht auch verändert, welche Sicht? Plötzlich sind diese beiden Frauen, die wirklich erstaunlich sind und denen hier ein sehr intimes Denkmal gesetzt wird, sind sie vielleicht auch in einem anderen Licht, stehen sie jetzt da? Also ein anderer Blick auch auf die eigene Familie und natürlich auf diese Frauen? So there's maybe a new vision about these women because they are so strong. It's a wonderful monument, I think, your movie. So maybe something's changed for you as well?
Yes, for me, but still, my grandmother is my grandmother. She is an old woman sitting with her cats and making nice waffles and things like that. So the image of my grandmother didn't change, mm-hmm. Mm-hmm. but it grew much bigger. And it's like behind this really loved grandmother I had, that she died when I was 30. Mm-hmm. So there is all this story. Fantastic about her work in the resistance, her singing before the war, all these famous concerts she gave. And after that, the love she found in the concentration camp and the life they decided both together to live until very old age.
Yeah.
Happy life.
Also sie sagt, klar, sie wird erstmal immer ihre Großmutter bleiben. Das ist ihre Großmutter, die gesessen hat mit ihrer Katze und Waffeln gemacht hat, ganz wunderbar. Das wird als Mensch erstmal so bleiben, da ändert sich natürlich gar nichts. Sie war 30 Jahre alt, als ihre Großmutter starb. Aber was sich wirklich verändert hat, das ist, die ist jetzt größer geworden. Sie hat natürlich ein ganz anderes Bild jetzt von ihr, von einer Frau, die im Widerstand gekämpft hat, die im Konzentrationslager war, sich dort verliebt hat, die eine Sängerin war ja übrigens auch nicht vergessen, eine tolle Stimme gesungen hat. Also das ist jetzt natürlich eine Figur, die hat eine ganz andere Würde bekommen, ein ganz anderes Bild. Und dieses Bild können wir in eurem Film eben auch sehen. Und zwar beide Frauen. Diese große Liebesgeschichte wird erzählt in dem Film Nelly und Nadine. Bedanke mich ganz herzlich bei euch. Thank you so much. It was a great pleasure to have you here. Have a great time in Berlin.
Thank you very much.
Und er ist auch noch zu sehen. Er ist zu sehen im Panorama heute um 18 Uhr in Eva, also im Kiezkino. Und im Kubix am Donnerstag um 20 Uhr, Kubix 9 am Alexanderplatz. Und mir ist es noch ganz wichtig zu sagen, weil ich das wirklich ganz, ganz wunderbar finde. Endlich wird es, und zwar Ende April, in Ravensbrück auch ein Denkmal geben für die lesbischen Opfer. Also nach so vielen Jahren wird dieses Denkmal eröffnet. Ich finde es ein schönes Zusammentreffen, dass wir diesen Film haben und dieses Denkmal demnächst in Ravensbrück. Thank you so much again. Thanks.
Thank you.
Thank you.
Ja, also eine Geschichte gibt es noch und die führt uns nach Israel, aber eigentlich auch nach Berlin, weil der Mann, der in diesem Film beschrieben wird, der ist in Berlin geboren, 1930, also ein sehr betagter Mensch inzwischen schon. Er ist einer der ganz großen Fotografen, also ich würde sagen des gesamten 20. Jahrhunderts, weil er war wirklich fast überall dabei. Also er hat die bedeutenden Politiker, Politikerinnen in Israel fotografiert. Er war bei den israelischen Kriegen dabei. Er war in Sabra und Shatila. Er hat wirklich den Eichmann-Prozess lange Zeit begleitet. Also seine Bilder sind ikonisch und wenn man sie sieht, dann merkt man auch, man kennt viele dieser Bilder. Man hat die schon gesehen. Man weiß, dass er ein großer Zeuge des Jahrhunderts ist. Micha Bar-Am. Und über ihn gibt es jetzt einen Film, der hier als Special auf der Berlinale seine Premiere erleben wird. 1341 Bilder von Krieg und Liebe. Und dieser Film wurde gemacht von einem renommierten israelischen Regisseur, der auch einen wunderbaren Film gemacht hat über die Kibbutz-Bewegung, über die Kinder im Kibbutz, nämlich Children of the Sun. Das ist ein Masterpiece. Jetzt hat er seinen neuen Film gemacht. Auch wieder eine ganz ungewöhnliche Erzählweise. Freue mich sehr, dass bei uns ist Rantal. Hi and welcome. Good to have you here.
Hi. So nice to meet you. Yeah.
And you have Berlin roots as well.
Yeah. I have a big family that used to live in the east side of Germany for many, many years. Yeah.
Also er hat wirklich.
So it's a typical Jewish story of many families spread all over. Yeah.
Ja. Also wie bei vielen jüdischen Familien verstreut über die ganze Welt und er hat wirklich Teile seiner Familie in Ostdeutschland auch noch ausgerechnet. Also auch durchaus auch in Berlin. Hat jetzt diesen Film gemacht über diesen großen Fotografen und vielleicht kannst du erstmal erklären, was dir dieser Fotograf überhaupt bedeutet. Kanntest du seine Bilder überhaupt schon? Also war das für dich auch ein Name oder hast du erstmal sein Leben recherchiert? So first of all, what was your beginning? Did you know his, maybe the images, the photos that you know, oh, he's amazing. Did you know something about him or first about the work?
No, I know his iconic image, you know, Micha Bar-Am, maybe I can say he just grew up not far away from this place as a Jewish child for a typical bourgeois middle-class Jewish German family. Mm-hmm. But his story had different plans regarding to his family, and he found himself in the late 30s in Palestine. Mm-hmm. And then he started a new life, new identity, a new career. Yeah. I know some of his works, and I was looking for somebody that's, because I'm dealing with the history of the Israeli project for many years, somebody that his job was to be a professional witness. Mm-hmm. For that, and then the first moment I came to his basement, to his huge archive, 500,000 negative, I knew this is the place I need to be. Mm.
Also erstmal sagt er nochmal, dass dieser Fotograf ja hier in der Nähe aufgewachsen ist, und zwar in so einer bürgerlichen, mittelstandsjüdischen Familie. Das Schicksal wollte ein anderes Leben für ihn. Er ist dann also emigriert mit der Familie, er ist nach Palästina gegangen und hat sich auch als Zeuge empfunden des israelischen Projektes. Also er hat sich schon sehr bewusst auch gesehen, auch später dann mit seinen sehr ikonischen Bildern, die Rantal natürlich kannte, als Zeuge der Geschichte, und hat seine Fotos gemacht über diese vielen Jahre hinweg. Und als er dann zum ersten Mal, also der Regisseur, zu Gast war da im Keller und das gesehen hat, ein Archiv aus einer 500,000 Fotos und Negativen, zumindest wusste er, das ist der Platz, an dem ich sein will. Und dann hast du dich ja auch entschieden, wirklich das von den Fotos her zu erzählen. Wir sehen ihn ja nie im Gespräch mit dir oder seine sehr faszinierende Frau, sondern wir sehen die Bilder, da ist er manchmal auch drauf, und hören dann also das Gespräch. Warum hast du dich dazu entschieden? And the structure of the movie is very interesting because the star or the stars of this movie are the photos. We never see him, I mean, sometimes on the photos, but we hear, of course, your conversation with this amazing woman, by the way, and we never see you talking. Why is this decision?
I felt from the very beginning that I want to stick to Micha Mein. I want to be with him in the events that he was there and try to take the picture for, you know, newspaper and stuff like that. Mm. And I didn't want to go to this talking heads kind of style and be with him in the moment when he observe about reality, frame the reality, and then freeze it for I felt this is would be the most interesting for me way to try to deal with the big question of this film.
Ja, also er wollte eben nicht so einen typischen Talking Heads Film machen, wo man die sprechenden Köpfe sieht, sondern er wollte wirklich hineingehen, auch in die Seele. Er wollte ihn verstehen, und er war der Meinung, eben, ich gehe aus von den Fotos, von seiner Arbeit, von dem, was er gemacht hat. Also wie er die Wirklichkeit eingefroren hat, wie er sie aufbewahrt hat für uns dann präsentiert, das muss der Ausgangspunkt sein, und dann kann man das ja kommentieren. Aber im Mittelpunkt muss wirklich das stehen, was er geleistet hat. Und ich finde in deinem Film auch so interessant, man versteht seine Methode ganz gut. Er spricht wunderbar über Licht zum Beispiel. Er spricht darüber, wie er diesen Augenblick empfindet. Kannst du das beschreiben? Maybe you can describe a little bit his method, because it's in your movie very clear. He's talking in a wonderful way about light, for instance, but also about the moment that is to cover in this moment. So maybe you can describe his method.
It's asking question about memory and relationship between memory and archive, both part of the way we are try to understand history, and the relationship between memory, archive, and trauma. Was very important for me to try to understand.
Also er sagt, es geht in diesem Film, das höre ich richtig, ja auch sehr viel um Erinnerung und Archivierung von Erinnerung. Also um die große Frage, wie Erinnerung, wie das Trauma, wie das zusammengeht und wie das gespeichert und gezeigt wird. Das ist also eigentlich sein Hauptthema. And his method to catch this moment?
I think it's a kind of gift, you know, you cannot learn this stuff. And Micha never went to any art school. Mm-hmm. It's just his genius to be able to capture the moment in such a brilliant way, intuitively, you know.
Es ist so eine Art Geschenk, wenn man so will, ein ganz besonderes Talent, das er da hatte, dass er in der Lage ist. Er hat ja nie was gelernt in dieser Richtung, ist er da nicht zurück in der Schule gegangen, in der Kunstschule, sondern er ist in der Lage, diesen Moment zu erfassen. Und wenn du sagst, es ist auch ein Film über Erinnerung, finde ich das absolut richtig. Es ist auch ein Film über moralische Fragen. Und das finde ich sehr, sehr spannend in dem Film, dass er sich von manchen Fotos distanziert, dass er sogar sagt, in Sabra und Shatila habe ich eben nicht die Leichen aufgenommen oder nur ganz wenig, habe die Trauernden gezeigt. Also er hat, finde ich, auch eine sehr wichtige Haltung, eine moralische Haltung, und weiß auch um die Widersprüche einer solchen Arbeit. Wenn ich das Grauen zeige, präsentiere ich es, darf ich das überhaupt? And I really adore the movie that is also a discussion about moral questions. What is allowed, what is not allowed. As I just said, in Sabra and Shatila, he didn't take photos of all the corpses, but of the mourning people. And he is very critical with his own work from about the war, for instance. So I think he's a guy really thinking about what he's doing.
Yeah, definitely. I think this question of ethic of photography, many intellectuals deal with that in the last, for many, sure. many years. And Micha started as a young photographer, believed he can change the world with the photography, and then he realized that there would be no one photograph or even two photographs that will stop the next war. And the camera cannot protect you from the horror and the bloody reality that you try to document.
Ja. Also er ist wirklich jemand, der über die ethischen Fragen seines Berufes sehr intensiv nachdenkt. Übrigens lange vor Susan Sontag und andere Intellektuelle das dann getan haben. He started much earlier with that. Er war ein sehr junger Fotograf und denkt eben wirklich nach über die Folgen. Er hatte damals die große Hoffnung, man könnte die Welt verändern mit der Arbeit. Heute weiß er, weder ein noch zwei Fotos können die Welt wirklich verändern. Und dieser Horror, den er da zeigt, da weiß er eben letztlich, hat er damit uns nicht gerettet. Das war seine große Hoffnung. Und vielleicht noch ein letztes Wort, auch weil ich das so schön finde. Es ist eine Verehrung für ihn. Of course you adore him, like everyone, I think, who's interested in this kind of work. On the other hand, it's not a monument. It's a real person from flesh and blood. His wife is always correcting him. You are wrong in that. His kids are very critical about him. So is he satisfied with that? Is he okay with that kind of image that you're presenting in the movie? Because it's also critical.
Yeah, I think he's very happy because there's a lot of honesty in what's happening there. Yeah. And Micha appreciate that and Ona as well. Yeah. They didn't want a film that portrayed them like heroes or, you know, they lived as an artist and people pay a big price to be such a devoted artist. Mm. And the children is part of the price, I guess. But the children adore him. With criticism, definitely.
Weil er keine Zeit hatte für sie, immer in der Welt unterwegs war. Seine Frau korrigiert ihn ständig. Es ist kein Heldenbild, was da gezeichnet wird. Und das wollte er auch nicht, sagte er. Er wollte ein ehrliches Bild zeigen. Das ist ihm auch wichtig. Also der Fotograf selber, der Michael Baham, ist damit zufrieden, weil er Ehrlichkeit will und weil er weiß, es ist ein hoher Preis, den er gezahlt hat für seine Kunst. Den Preis haben auch die Kinder bezahlt, die ihn einfach nicht so hatten, wie sie ihn hätten haben wollen. Aber das ist auch Teil der ehrlichen Geschichte dieses Films über einen der ganz großen Fotografen des 20. Jahrhunderts, Michael Baham. Der Film heißt 1341 Bilder von Krieg und Liebe, ein Film von Rand Tal aus Israel, läuft morgen um 14 Uhr in der Akademie der Künste und um 21 Uhr im Titania Palast. Thank you so much, Tudarabaran.
Thank you, Tudarabaran.
To have you here. Wir sind damit auch fertig mit dieser Sendung. Es gibt am nächsten Samstag natürlich wieder eine hier aus dem Radio 1 Truck am Potsdamer Platz. Weiter geht es dann gleich mit der Arena aus Potsdam-Babelsberg, Kerstin Hames und Andreas Ulrich. Heute mit der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC spielt beim Tabellenletzten in Fürth und wir können uns, wenn Sie das wollen, auch sehen, nämlich heute um 18.30 Uhr gibt es aus dem Berlinale Palast dann eine Sondersendung Berlinale Studio des Fernsehens, des RBB Fernsehens und da ist unter anderem zu Gast Louis Hoffmann, also internationaler Star inzwischen, der durch Dark in der ganzen Welt berühmt wurde. Tschüss bis dahin, vielleicht machen Sie es gut, tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.